das Heft Evolve Magazin, das kennst du ja.
Ja, sehr
Ja.
schön.
Danke, danke. Und die kommende Ausgabe, die haben wir uns vorgenommen, zu einem sehr intensiven Thema zu machen, nämlich zum Thema Tod und Leben. Und das hat damit zu tun, dass jetzt mit dieser gesellschaftlichen Krise, mit der Ökokrise, mit der Sinnkrise, auch bei den jungen Leuten viele das Gefühl haben, dass etwas zu Ende geht, dass eine Zivilisation stirbt und dass sich Menschen sehr auch so mit den Fragen von Ende und Tod auseinandersetzen. Und da dachten wir einfach, deine Perspektive zu hören, wie man auf so eine Situation reagieren kann, als Einzelner, als Gemeinschaft, als Gesellschaft, wie aus einer spirituellen Perspektive hier eine Antwort gefunden werden kann, die auch der Ernsthaftigkeit der Krise gerecht wird und auch dem gerecht wird, dass Tod ein Phänomen ist, das für uns alle sehr real ist und dem wir uns auch alle stellen müssen, auf der persönlichen Ebene, auf der kulturellen Ebene, aber auch auf der Ebene, dass unsere Erde als Ganzes gefährdet ist. Das ist der Kontext dessen, wo wir deine Frage stellen, aber mich würde einfach interessieren, was dein Denken dazu ist oder was du Menschen dazu mitgeben möchtest.
Also das Erste, was ich anmerken möchte, ist, dass in der Fragestellung schon eine Ungenauigkeit enthalten ist,
Aha.
die hinterfragt werden sollte.
Ja.
Sprichst du über Sterben, Leben und Sterben oder sprichst du über Leben und Tod? Das sind ja zwei ganz verschiedene Fragestellungen.
Danke.
Tod ist das Gegenteil von Leben. Sterben ist ein Teil eines Prozesses, der Leben und Tod zusammenhält.
Wir sprechen eigentlich, so wie wir die Gespräche geführt haben, über den Tod. Also,
Also einfach das Gegenteil von Leben.
einfach das Gegenteil von Leben in dem Sinn, als es das Ende uns vor Angesicht führt.
Das Ende unseres Lebens, deines Lebens und meines Lebens
Ja.
und des Lebens der Hörer ist nicht Tod.
Aha.
Das wäre sehr schlimm. Das Ende ist Sterben. Das ist ein großer Unterschied. Verstehst du?
Ja, nee. Vielleicht magst du auch mehr zu diesem Unterschied sagen, das ist spannend.
Wenn du sagst Tod, ja, sprichst du zum Beispiel, also Tod und Leben, da
Ja.
sprechen wir entweder von Vögeln, die ein Nest bauen, als Leben und Steinen, die einen Berg herunterrollen, als tote Materie. Das sind zwei, das eine ist lebendig, das andere ist tot. Ein Briefkasten ist etwas Totes. Die Liebe, die den Brief schreibt, ist etwas Lebendiges. Also wir sprechen von Leben und Tod. Wenn wir aber davon sprechen, dass jemand gestorben ist, ist er nicht tot, sondern verstorben. Das macht einen großen Unterschied aus, wenn wir uns das bedenken, weil es beinhaltet die Überzeugung, und das ist nicht eine Überzeugung, die einfach auf wunschvolles Denken basiert, sondern eine Überzeugung, die auf klares Denken basiert, dass unser Leben als Menschen nicht tot sein kann, dass wir etwas in uns haben. Wir haben in uns Elemente, die offensichtlich schon in sich selbst tot sind. Wir enthalten ja Salze in unserem Körper, ohne die wir nicht weiter leben können. Und das ist tote Materie. Wir halten lebendige Materie, aber die lebendige Materie ist wieder aus toten Bestandteilen aufgebaut. Aber die lebendige Materie führt uns zu einem Erlebnis von etwas, was lebendig ist und über Biologie hinausgeht und unsterblich ist. Die Menschen haben seit undenklichen Zeiten das Bewusstsein gehabt, dass sie zugleich sterblich sind, unsere Leiblichkeit ist sterblich, aber zugleich an Unsterblichkeit teilnehmen, denn solche Erlebnisse wie Treue, Liebe, Verantwortung, die sind ja nicht sterblich, da rühren wir, da berühren wir etwas, was nicht tot, was lebendig ist und gar völlig unmateriell. Und wenn es nicht materiell ist, dann kann es auch nicht sterben. Denn wenn es materiell ist, kann es geteilt werden. Ja, und das heißt dann, dass es tot sein kann. Alles, was geteilt werden kann, kann tot sein. Ja, es geht hier um etwas, was auch das Christentum aussprechen will, was aber viel größer ist als das Christentum, viel umfassender, viel älter, viel. Und darum frage ich dich jetzt, hat mit Christentum und nicht Christentum überhaupt nichts zu tun. Hast du in deinem Leben etwas erlebt, was überhaupt mit Tod nichts zu tun hat? Liebe ist ein sehr missverständliches Wort. Ich definiere Liebe als das bedingungslose Ja zur Zugehörigkeit. Wenn wir Liebe also in diesem Sinne nehmen, könnte ich dich fragen, hast du diese Art von Liebe erlebt?
Aber wenn du mich so fragst, so persönlich, kommen wir auch in diese Unschärfe zurück, mit der ich angefangen habe. Weil was mir als erstes einfällt, ist, womit ich persönlich zu tun habe, ja. Ist, dass ich gerade eine Krankheit habe, die mich mit dem Tod konfrontiert. Also mit der Wahrscheinlichkeit, aber eben mit dem Sterben. Ja? Dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt. Die Begrenztheit meines Lebens ist offensichtlicher als in einer normalen Situation.
Mit 98 ist das eine ähnliche Situation.
Ja. Und in dieser Situation ist einerseits eine Konfrontation mit dem Nichtwissen, weil sagen, dieser Körper, der, wie du sagst, der wird sich teilen. Und gleichzeitig ist da auch eine Erfahrung, wenn du sie ansprichst, dass da etwas auch unvergänglich ist in dem Ganzen. Und das, was mir am unmittelbarsten anfällt, ist die Liebe zwischen mir und meiner Partnerin, die davon nicht betroffen ist. Das heißt, es ist eine Erfahrung, vielleicht nicht mit dem Tod, sondern eine Erfahrung mit der Nähe des Sterbens. Und es ist eine Erfahrung, das ist zwar sogar etwas sehr Intensives, dass es die Liebe und die Beziehung zu meiner Partnerin extrem intensiver macht. Also und in seiner ich würde fast sagen, Unbedingtheit sichtbarer macht.
Aber das ist wunderschön, er auch schon, wie du es ausgedrückt hast. Und das ist die entscheidende Botschaft, die man herüberbringen müsste, wenn es um Leben und Sterben geht. Das scheint mir, wenn ich es versuchen würde zu sagen, könnte ich es nicht besser ausdrücken, als du es jetzt ausgedrückt hast.
Und vielleicht ist es dann auch, entschuldige meine unpräzise Fragestellungen, dann auch spannender über das Sterben zu reden, weil das ist auch einerseits ist es eine persönliche Fragestellung, die ich existenziell gerade habe. Aber andererseits ist das etwas, was wir auch kulturell gerade sehr gemeinsam haben, diese Erfahrung, dass etwas wahrscheinlich am Sterben ist und wir nicht wissen, was hier bleibt in dem Ganzen. Und dass wir uns diese Ungewissheit des kulturellen oder zivilisatorischen Sterbens, wovon zumindest viel schreibt, aussetzen müssen, um ja hier auch nicht die Wirklichkeit zu vermeiden, dass wir hier in einer Situation sind, die uns alle gemeinsam sehr fordert.
Ja. Das ist, erstens würde ich noch schnell sagen, dass das ja keine Kritik an deiner Fragestellung war. Das war eine, was ich zu Wort gebracht habe, war eine Kritik an unserem sehr weit verbreiteten Denken, das verändert werden muss. Und deine Fragestellung ist aus diesem Denken entsprungen. Aber jetzt haben wir eine klarere Situation. Und jetzt müssen wir also vom Sterben sprechen und von diesem, von dieser allgemeinen Bedrohtheit des Lebens auf allen seinen Ebenen in der gegenwärtigen Zeit von einem Sterben. Und da scheint mir das Wichtigste zu bedenken, das Sterben, also jetzt das einmal persönlich zu nehmen und vom Persönlichen auszugehen und zu bedenken, dass Sterben ja etwas ist, was wir nicht nur leider nicht nur einmal im Leben tun müssen, sondern was wir ununterbrochen wiederholt und immer wieder wiederholt und je länger man lebt, umso öfter wiederholt vollziehen muss. Je älter man wird, umso öfter ist man schon gestorben. Und das ist nicht so eine blumige Sprache, sondern das ist eine sehr schmerzliche Wirklichkeit. Du bist sicher auch schon oft gestorben. Würdest du sagen, dass das eine wahre Feststellung ist, dass das auch
Absolut, ja.
zutrifft? Ja, und da erleben wir bei diesem immer wieder Sterben, erleben wir etwas, was sehr wichtig ist, um uns eine richtige Haltung zu dem viel größeren und allgemeineren Sterben, von dem wir sprechen wollen, eine Richtung und ein Verständnis zu geben. Und das ist die Tatsache, dass wir uns zunächst einmal gewöhnlich, wenn wir in eine Situation kommen, in der wir sterben müssen, uns dagegen sträuben. Und dass wir aber dabei in einen Prozess eintreten, ich versuche nur etwas zu schildern, was ich hoffe, dass jeder Mensch aus seiner Erfahrung nachvollziehen kann. Also ich könnte in der Einzahl sprechen und sagen, ersten Person sprechen und sagen, ich erlebe wenn immer es um Sterben geht in meinem Leben, zunächst einen Widerstand dagegen, erfahre aber, dass ich diesen Widerstand lösen kann, indem ich dem Leben in mir, zu dem das Sterben gehört, vertraue. Und dann hat es sich unzählige Male in meinem Leben erwiesen, dass dieses Sterben eine Neugeburt wird. Ursprünglich schaut es aus, als ob das absolut das Ende wäre, der Tod von allem. Wenn ich aber dem Leben vertraue und mitgehe mit diesem Prozess des Sterbens, weiß ich jetzt schon rückschauend, dass es immer wieder eine Neugeburt war. Etwas ganz Neues ist entstanden, nicht das Alte auferstanden, nein, etwas ganz Neues ist entstanden, das eigentlich besser und lebendiger war als das Alte. Und das geht eine Zeit weiter und wird dann wieder mit einem Sterben konfrontiert. Das ist sowas, entspricht das auch deinem persönlichen Erleben oder hast du dazu Fragen?
Nein, das entspricht mehr sehr, sehr meinem Erleben. Und was so offensichtlich wird in der Art und Weise, wie du es beantwortest, hat das Sterben ein integraler Bestandteil des Lebens ist. Und dass jeder von uns kennt, sagen die Sorge, die aufbricht, wenn man mit etwas mit Sterben konfrontiert ist, egal ob das ein kleines oder ein großes Sterben ist, aber die Angst, das Nichtwissen, ist ein integraler Bestandteil. Aber wenn, und so verstehe ich dich, dass in einem Vertrauen dem Leben gegenüber gehalten ist, bekommt das Sterben sogar seine eigene Kraft, weil dadurch möglich wird, dass neues Leben entstehen kann und auch das, was enden musste, enden darf.
Wunderschön ausgedrückt. Und so würde ich dann sagen, dass unser eigenes großer Tod, also endgültiger Tod, dass wir von den vielen kleinen Toden, von den vielen kleinen Sterbeerlebnissen unseres Lebens gelernt haben sollten, dass immer wieder eine neue Geburt daraus wird. Und darum dürfen wir hoffen, dass, aber eine kräftige Hoffnung, nicht nur eben so ein Wunsch, sondern eine tiefe Überzeugung, dass mit dem großen Tod auch irgendwie eine neue Geburt Hand in Hand gehen muss, denn so haben wir das ja immer wieder erlebt, auch wenn ich persönlich keine Ahnung habe, wie das aussehen könnte. Aber das ist ja auch nichts Neues, denn wenn immer wir kleinere Sterbeerlebnisse gehabt haben im Leben, haben wir auch gewöhnlich keine Ahnung gehabt, was da herauskommen soll. Und das dürfen wir dann wahrscheinlich auch übertragen auf die ganzen Sterbeprozesse, die wir jetzt rings um uns sehen. Dass wir da auch Hoffnung schöpfen dürfen. Ja, das ist wirklich ein Sterben. In manchen Fällen, in manchen Bereichen kann man noch hoffen, vielleicht lässt sich da noch etwas retten. Aber in anderen Bereichen sind wir schon zu weit gegangen, sind schon über die Klippe und sind in freiem Fall. Und es lässt sich nichts mehr rückgängig machen. Aber wir dürfen hoffen dass, ohne dass wir uns vorstellen können, wie wirklich eine Neugeburt daraus entsteht. Das scheint mir sehr hoffnungsvoll.
Wenn ich das direkt anfragen darf, was erlaubt uns zu hoffen?
Die Erfahrung, dass es immer wieder jedes Sterben eine Neugeburt geworden ist und dass wir das so oft erlebt haben, wenn wir alt genug sind, dass das schon zu erwarten ist.
Das heißt, du sagst, eigentlich ist es das Leben selber, das uns das zeigt, dass im Sterben immer auch ein Grund des Hoffnungs
ist. Wir sind jetzt stecken geblieben, ich habe die nicht gehört.
Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, dass es eigentlich das Leben uns selber lehrt,
Ja.
dass in jedem Tod, den wir erfahren haben, letztendlich es einen Anlass zum Hoffen gab. Das ist eigentlich letztendlich
Ja, ja, ja.
unsere Erfahrung des Lebens selber ist, wenn wir es ernst nehmen, dass uns diese Hoffnung gibt.
Ja. So verstehe ich das.
Weil dann, vielleicht ist das ja genau das, auch, was wir auch als spirituelle Kraft in unserer Zeit brauchen, wo wir ja nicht nur individuell angefragt sind, sondern wirklich die ganzen gesellschaftlichen Verunsicherungen, die wir gerade ganz heftig erleben, haben damit zu tun, dass wir, ich sage mal, individuell und gemeinsam auch in Panik verfallen.
Ja, das ist große Gefahr.
Und dass eigentlich, was es braucht, ist, sich auch zu vergegenwärtigen, dass es Grund zur Hoffnung gibt.
Und diese Hoffnung, von der wir hier sprechen, ist nicht so eine vage Hoffnung irgendwie, sondern wie du schon angedeutet hast, das ist ein fester Grund, auf dem man stehen kann und jetzt von dort aus, die auch Kraft gibt, eine Kraft voranzugehen.
Und in dem Sinn macht es auch noch mehr Sinn, dass du differenzierst zwischen dem Sterben und Tod, weil der Tod dort eigentlich letztendlich keine Rolle spielt.
Keine Rolle spielt. Wir sprechen gar nicht davon.
Ja.
Aber, warte mal, jetzt habe ich was hier. Ja, die Kraft der Hoffnung, diese wirkliche Kraft der Hoffnung, ist ja nicht irgendetwas, was wir in uns zusammenkratzen müssen, sondern das ist die Kraft des Lebens. Denn Hoffnung ist einfach Vertrauen auf das Leben und sozusagen das Öffnen der Schleusen des Lebens, dass die Kraft des Lebens wirklich durchfließen kann. Das ist die größte Kraft, die es überhaupt gibt. Und das Leben ist einerseits das biologische Leben, das auch da hereinspielt im Lauf des Lebens und auch wieder gestärkt wird. Das sieht man bei Menschen, das erlebt man, wenn sie durch so Tod, also was ich da Tod, Sterbeerlebnisse nenne, wenn sie durch so Krisen durchgehen, da kommt auch oft das biologische Leben wieder zu Kraft. Aber das Entscheidende ist, dass wenn wir vom Leben sprechen als Menschen, immer zugleich das Biologische und das Transzendente, etwas, was über alles Zeit und Raum hinausgeht, mitgemeint ist. Und in unserem Sterben ist auch diese Kraft also wird auch die Schleuse zu dieser Kraft aufgemacht.
Und was mich besonders beeindruckt in der Art und Weise, wie du das beantwortest, ist, dass diese Hoffnung eben keine vage Hoffnung ist, sondern dass sie eigentlich aus unserer direkten Erfahrung des Lebens selbst kommt. Das
Richtig,
heißt,
richtig.
wenn wir uns dem Leben wirklich stellen, dann öffnet sich auch die Vertrauenswürdigkeit des Lebens. Und einfach sich das zu vergegenwärtigen, ist unheimlich belebend.
Oh, es ist die Lebendigkeit eigentlich die einzige, die zählt.
Und was mich beeindruckt, ist einfach, dass da das so direkt in unserem Leben sich zeigt und wir nicht irgendwo anders hingehen müssen in irgendwelche Überzeugungen, sondern eigentlich nur in unsere eigene Erfahrung gehen müssen. Und wenn wir uns den Erfahrungen stellen, also wenn wir sozusagen in der Krise, wenn ich das so formulieren darf, dem Leben treu bleiben.
Das würde ich 100% unterschreiben. Und letztlich sind wir ja von etwas immer nur dann überzeugt, wenn wir es aus eigener Erfahrung bejahen können. Auch wenn der Gedanke von jemand anderem oder von außen herangebracht wird, überzeugt davon sind wir nur, wenn wir es selber erfahren haben.
Ja. Und es ist auch überhaupt nicht notwendig, das spirituell zu nennen. Es ist einfach das Einlassen auf die existenzielle Wirklichkeit unseres Lebens, egal wie wir das dann sagen, verstehen wollen und in welchen Kontext wir das setzen.
Da stimme ich dir völlig zu. Aber man kann es auch deshalb spirituell nennen, denn Spiritualität ist ja dem Wortsinn nach schon Lebendigkeit. Spiritus ist der Lebensodem, der Atem, und Spiritualität ist Lebendigkeit. Das ist die Definition.
Wunderbar. Ich glaube, das ist auch schon ein schöner Bogen für das Gespräch.